Und damit ist die kurze Zeit im Jahr, wo man solche Weihnachtslieder, die wir gerade eben gesungen haben, schon fast wieder vorüber. Und manche dieser Lieder haben wir vielleicht schon oft gesungen. Manche dieser Texte nehmen wir vielleicht auch gar nicht mehr so richtig wahr. Und manche auch dieser Lieder haben auch recht alte Worte oder eine alte Sprache, die wir vielleicht auch manchmal gar nicht mehr so richtig verstehen. Doch wenn wir uns diese Texte einmal näher anschauen, diese Liedtexte betrachten, dann führen sie uns vor Augen, worum es eigentlich wirklich an Weihnachten geht. Den Aspekt von Weihnachten, um den es heute gehen soll, finden wir auch immer wieder in diesen Weihnachtsliedern ausgedrückt. So hat zum Beispiel Paul Gerhardt in dem Lied »Ich stehe an deiner Krippe« hier Folgendes geschrieben. Dort heißt es: »Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen. Und weil ich nun nicht weiter kann, bleib ich anbetend stehen.« Oder auch in dem Lied »Herbei, o ihr Gläubigen«, da singen wir »O lasset uns anbeten den König«. Anbetung hat immer was auch mit Weihnachten zu tun. Es gehört zu Weihnachten. Und so war es auch schon damals. Ja, sie beteten das Kind in der Krippe an, den König aller Könige, den Retter aller Retter, den Sohn Gottes. Und alle taten das Gleiche, jeder auf seine Weise. Ich habe euch mal ein Bild hier mitgebracht. Die Rede ist von den Hirten und Weisen aus dem Morgenland. Die Hirten waren gerade auf dem Feld, hatten wir gehört, als der Engel kam und diese frohmachende Botschaft ihn weiterbrachte und sagte: Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. Und danach machten sich die Hirten auf zu diesem Kind in der Krippe in Bethlehem. Im Stall angekommen, erkannten sie, welches Kind dort vor ihnen lag. Und sie begegneten Gott in diesem kleinen Jesuskind. Im Lukas-Evangelium lesen wir es nur ganz kurz, da steht: Sie kamen und sahen. Sie kamen und sahen und staunten. Und danach war ihre Reaktion, dass sie zurück in ihren Ort gingen und dort all das, was sie gesehen und gehört haben, den Leuten berichtet haben. Und obendrauf priesen und lobten sie Gott, so heißt es im Lukas-Evangelium. So sah damals die Anbetung der Hirten aus. Und ein wenig später kamen dann die drei Weisen aus dem Morgenland. In Matthäus 2, Vers 2 heißt es: Sie kommen und suchen den König. Dort heißt es: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. An dieser Stelle hier im Matthäus-Evangelium, gleich am Anfang, kommt der Begriff Anbetung das erste Mal im Neuen Testament vor. Die drei Weisen aus dem Morgenland haben sich auf den Weg gemacht. Sie haben keine Kosten und Mühe gescheut, nach Antworten zu suchen, und letztendlich haben sie Jesus gefunden und ihn angebetet. Vielleicht erschöpft, aber überglücklich, werfen sie sich nach orientalischer Sitte vor dem Kleinkind auf den Boden. Sie beten es an und beschenken es mit kostbaren und teuren Geschenken. Hier auf dem Bild können wir es etwas erahnen, wie es ausgesehen haben mag. Die Hirten und die Weisen stehen also an der Krippe und beten Jesus an. Und ich habe mich bei der Predigtvorbereitung gefragt, was wohl Josef und Maria bei all dieser Szenerie gedacht haben. Wenn da all diese gestandenen Männer oder auch die Hirten vom Felde kamen, dort dieses Jesuskind, ihr Kind, anbeteten. Und wie ist es eigentlich bei uns heute? Wie beten wir an? Was bedeutet uns Anbetung? Anbetung oder Anbeten ist also ein wesentlicher Bestandteil von Weihnachten und generell auch ein wesentlicher Bestandteil unseres Lebens. Menschen sehnen sich danach, anzubeten. Alle Menschen beten an. Die Frage ist nur, was bzw. wen beten sie an? Gott ist es unheimlich wichtig, dass wir ihn nur alleine, ihn anbeten. Wen oder was wir anbeten, dem folge und dem diene ich auch. Ich möchte es nochmal wiederholen. wen oder was ich anbete, dem folge oder diene ich auch. Denn es besteht auch die Möglichkeit, dass ich andere Dinge oder andere Personen anbete. Ich kann Menschen anbeten, die ich vielleicht toll finde, die Tolles geleistet haben. Ich kann materielle Gegenstände, Geld anbeten, Ruhm, meinen eigenen Erfolg kann ich feiern und anbeten. Aber Gott ist es wichtig, dass er nur und er nur allein angebetet wird. Ich habe einen Bibeltext euch mitgebracht. Jesus ging in die Wüste und dort begegnete er dem Teufel. Und dieser versuchte ihm unter anderem eine elementare Frage zu stellen. Zu fragen, wem gebührt eigentlich die Anbetung? Und wir lesen in Matthäus 4, die Verse 8 bis 10 folgendes. Wiederum nimmt der Teufel ihn, Jesus, mit auf einen hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Da spricht Jesus zu ihm, geh weg, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihm alleine dienen. Interessante Szenerie. Der Teufel möchte auch gern angebetet werden. Aber die Antwort Jesu ist klar und eindeutig, die er hier sagt. Die Anbetung gebührt Gott und nur ihm allein. Satan versucht es, ihn vielleicht ein Stück weit davon abzubringen, doch Jesus ist sich dessen ganz klar und sicher und bewusst. Die Anbetung gehört Gott allein und das ist eine Entscheidung. Ich möchte mit euch also heute Morgen ein bisschen etwas uns den Begriff Anbeten oder Anbetung anschauen. Was ist es und worum geht es bei Anbetung? Es gibt ein griechisches Wort, was ich euch mitgebracht habe, das Wort proskyneo, was hier an einigen Stellen im Neuen Testament zu finden ist. Anbeten oder Anbetung. Man kann dieses Wort anbeten auch mit sich vor jemanden niederwerfen, kniefällig, fußfällig verehren, bitten oder eben anbeten übersetzen. Und wenn wir diesen Begriff Anbetung oder Anbeten im Neuen oder Alten Testament finden, dann wird im Wesentlichen immer auch der gleiche Inhalt von diesem Wort dort nieder- oder ausgedrückt. Meinen ersten Punkt habe ich überschrieben mit Anbetung ist gleich Unterordnung. In diesem eben angezeigten Wort proskyneo finden wir auch verschiedene Aspekte der Anbetung. Auch interessant dieses Wort, was ich gerne mit euch näher angucken will, nämlich in diesem Wort, der zweite Teil des Wortes kyneo, den kann man nämlich auf zwei verschiedene Arten und Weisen auch herleiten oder Sachen ableiten. Und zwar bedeutet kyneos, kann auch bedeuten Hund oder anhündeln. Proskyneo könnte man sozusagen also übersetzen in dem Text als sich wie ein Hund verhalten. Und wie verhält sich ein Hund? Es ist manchmal interessant zu beobachten, aber ein Hund sucht sich auch immer ein Herrchen aus, den es sich anschließt oder auch im Normalfall unterordnet. Und wie ist es eigentlich in unserer Beziehung zu Gott? Gott wünscht sich Anbeter, er sucht sich Menschen, er wünscht sich Menschen, die ihm sich anvertrauen und ihn als Herrn und Gott, Heiland und Retter annehmen. Und das nicht nur, weil es tolle Leckerchen gibt oder wenn wir sagen im christlichen Jargon den großen oder fetten Segen, nein, sondern unabhängig von unserer Lebenssituation. Finden wir diese Haltung, die hier von dem Hund dargestellt ist, auch in unserer Anbetung wieder, diese Definition? So wie ein Hund zu sein, der sich seinem Herrn unterordnet. Immer wieder auch in der Bibel finden wir häufig diese Haltung der Anbetung, die mit Ehrfurcht und Demut vor Gott geschieht, indem ich anerkenne, was sein Wille ist und was er sich von mir wünscht. Mit seiner Heiligkeit verbunden. Gott wünscht sich oder sucht also Menschen, die darauf vertrauen, dass er sie versorgt und es gut mit ihnen meint. Anbetung bedeutet, sich unterzuordnen. Aber kein unpersönliches oder zwanghaftes Unterwerfen, sondern eine innige und persönliche Beziehung wünscht sich Gott von uns. Anbeten bedeutet, sich also niederzuwerfen, sich ganz auszuliefern. Und nicht aus Zwang, weil Gott der Herrscher ist, sondern aus der Überzeugung, weil ich weiß, dass Gott es gut mit mir meint. Mein zweiter Punkt: Anbetung bedeutet oder ist gleich Hingabe. Eine zweite Herleitung aus dem Wort proskyneo oder dem Teil kineo, was auch in dem Wort steckt, ist das Wort küssen. Im damaligen Nahen Osten wurde die Form des Grüßens durch den Rang bestimmt. Und so habe ich einen Text von einem Geschichtsschreiber gefunden, der schrieb Folgendes: Personen gleichen Ranges küssten sich auf die Lippen. Wenn nur ein leichter Rangunterschied bestand, küsste man sich auf die Wangen. Wenn der eine weit unterlegen war, fiel er auf seine Knie und berührte mit den Stirn den Boden oder warf sich lange auf den Boden und küsste dem Überlegenen dabei zu. Diese letzte Form des Grüßens ist das, was ich glaube, dass die griechischen Autoren, die das Neue Testament verfasst haben, auch mit dem Wort proskyneo meinten. Was hat es mit dieser Haltung, dieser Körperhaltung da auf sich, die wir gerade so ein bisschen jetzt beschrieben bekommen haben? Sollen wir uns, wenn wir Gott anbeten, jetzt wortwörtlich immer auf den Fußboden knien, wenn wir ihn anbeten? Bei solch einem Bild und einer Vorstellung wird uns schon so als Europäer schon irgendwie etwas anders, oder? Wann oder wo bist du eigentlich das letzte Mal auf deine Knie gegangen? Ihr Männer vielleicht bei einem Heiratsantrag, wo meistens der Bräutigam dann vor seiner Angebeteten sich niederkniet, um ihr zu zeigen, wie einmalig sie ist und wie einmalig sie lieben. Es wird ja auch manchmal von der Angebeteten gesprochen, ja? Auch da spricht dieses Wort eine Sprache, wo es deutlich zeigt, Mensch, da ist einer total in die andere Person verliebt. Er will ihr alles geben und geht sogar auf die Knie vor ihr. Aber dieses Niederknien erscheint uns schon in der heutigen Zeit etwas fremd, oder? Viele können sich damit auch nicht so wirklich mehr identifizieren. Und generell als Deutsche, glaube ich, sind wir da auch eher etwas zurückhaltender mit unserer Körpersprache, was sie anbelangt. In anderen Kulturen habe ich das schon ganz anders erlebt. Da ist man überschwänglicher und macht und tut. Aber es ist natürlich auch ein Stück weit Typsache. Manche mehr emotional, aber manche tun es auch mit der Körpersprache etwas weniger. Es schadet aber bestimmt nicht, wenn wir Gott auch auf unterschiedliche Ausdrucksformen ihm begegnen und unseren Lob und unsere Anbetung ausdrücken. Ihm Ehrerbietung dadurch erweisen, dass wir unsere Hände falten, dass wir uns hinknien, dass wir uns hinsetzen. Aber es geht bei der Anbetung nicht schlussendlich um vorgeschriebene Rituale oder Äußerlichkeiten. Wir beten ja heute nicht mehr nach vorgeschriebenen Ritualen an oder müssen Gott irgendwas erstmal leisten oder bringen, sondern wir dürfen so kommen, wie wir sind. Jesus fordert uns aber auf, Gott im Geist und in der Wahrheit anzubeten. So lesen wir es im Johannesevangelium, Kapitel 4, die Verse 23 und 24. Da heißt es, da schreibt der Schreiber Johannes: Doch es kommt die Stunde und schon ist sie da, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden in Geist und Wahrheit. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Es ist also Gott selbst, der wahre und echte Anbetung durch seinen Heiligen Geist, der in uns wohnt und es möglich macht. Und Jesus sagt auch von sich selbst in Johannes 14, Vers 6, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist und dass niemand zum Vater, zum himmlischen Vater kommt, nur durch ihn selbst. Wer also ein echter Anbeter Gottes sein will, der muss erst durch Jesus Christus ihn anbeten. In der Wahrheit anzubeten bedeutet also, Gott zu ehren und ihn zu fürchten. Und das soll geschehen durch unser Handeln und unser Tun, durch Worte und durch Taten. Taten, die daraus da resultieren, weil ich Gottes Wort und Gott gegenüber gehorsam bin. Gott in Geist und Wahrheit anbeten bedeutet, dass wir uns bewusst dafür entscheiden. Es ist eine bewusste Entscheidung, Gott zu dienen, ihm zu ehren und sein Wort der Bibel gehorsam gegenüber zu sein. Das Wort Proskuneo bedeutet also anbeten, niederfallen, sich beugen, sich unterordnen, aber in erster Linie auch sich Gott ganz hingeben, ganz öffnen. Ich gebe alles aus meiner Hand und ich lege alles in Gottes Hand. Ich öffne ihnen meine Herzenstür, auch die kleinsten, verborgensten Kammern. Ich offenbare mich ganz Gott, so wie ich wirklich bin. Ich lasse kein Geheimnis offen vor ihm und ich setze mich ihm ganz aus und stelle mich ihm ganz zur Verfügung. In Römer 12, Vers 1 steht, da schreibt der Apostel Paulus, ich ermahne euch nun, ihr Brüder und Schwestern, Kraft der Barmherzigkeit Gottes, die er eurem Leib darbringt, als ein lebendiges, heiliges, Gottes wohlgefälliges Opfer, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Das bedeutet, ich trenne mich von dem Anspruch, selbst über mein Leben zu entscheiden und gebe mich ganz Gott hin. Er ist der Chef. Er ist der, der über mir steht. Anbetung ist der Zeitpunkt, in dem ich Gott wirklich alles überlasse und übergebe. Dadurch mache ich mich natürlich auch ein Stück weit verletzlich. Aber ich kann darauf vertrauen, dass Gott es mit mir gut meint, dass er mich nicht ausnutzt. Mein dritter und letzter oder vorletzter Punkt, Anbetung ist Intimität. Anbetung ist ausschließlich eine Sache zwischen Gott und mir. Und es ist eine intensive Beziehung, eine Herzenssache. Gott wünscht sich Nähe zu uns. Und die Bibel sagt es auch immer wieder, spricht davon. Anbetung, die uns dient und uns erhält, ist schon vom Grundgedanken her etwas falsch. Anbetung ist keinesfalls etwas Unpersönliches und Oberflächliches. Es geht hier um einen Teil einer Liebesbeziehung. Es geht um die Liebe, die wir Gott gegenüber ausdrücken wollen. Und das ist irgendwie auch manchmal ganz widersetzlich oder gegensätzlich, was wir so im Alltag erfahren, wo wir häufig so unterwegs sind, was habe ich davon, was kriege ich, was tut mir gut, wo ich mich viel um mich selbst und meine Wünsche und Anliegen drehe und weniger auf das schaue, was Gott von mir wünscht oder was ich Gott zu Ehren tun kann. Wir sind auf Nähe, auf Gemeinschaft hin zu Gott geschaffen worden. Und diese Anbetung steckt in uns ein Teil drin. Sie weiß vielleicht manchmal noch nicht hin, wohin sie gelenkt werden soll, aber wenn wir Gott gefunden haben, dann wissen wir, wo Anbetung hingehört. Ich habe eine tolle Definition von Arne Kopfermann, bekannter christlicher Musiker, gefunden, der Folgendes zur Anbetung schreibt. Anbetung ist die Ausdrucksform eines Christen im Gespräch mit Gott, die seine Sprachlosigkeit, Ehrfurcht und Liebe gegenüber Gottes Einzigartigkeit und Unbegreifbarkeit in Worte fasst und darauf mit Ausdruck einer Hingabe, Unterordnung und Festlegung auf radikale Christusnachfolge antwortet, während der Blick ausschließlich auf Gott gerichtet ist. Anbetung ist also eine persönliche Ausdrucksform Gott gegenüber durch Hingabe, Unterordnung, Nachfolge, die vom Herzen kommt. Mein letzter Punkt, Anbetung ist ein Lebensstil. Anbetung ist nicht nur Teil des heutigen Gottesdienstes oder ein Musikstil, sondern Anbetung soll mein ganzes Leben umfassen. Mein ganzes Leben, haben wir vorhin gehört, auch soll Gott verherrlichen. Es geht hier nicht bei der Anbetung um eine bestimmte Form oder einen Stil. Es geht auch nicht um einen besonderen Ort, dass wir nur hier im Gemeindehaus der FEG Gott anbeten können. Nein, wir können Gott überall und an jedem Ort anbeten. Und Aussagen, so wie ich brauche jemand, der mich in die Anbetung führt oder ich kann nur bei guter Musik oder fetziger Musik Gott anbeten, glaube ich, ist Zielverfehlung. Das passt nicht. Wichtig und entscheidend ist, dass wir den Fokus auf Gott haben. Wichtig ist auch nicht, wie wir uns bewegen, was für Verrenkungen wir machen, ob wir jetzt Hände heben oder Hände falten, wie wir anbeten, darum geht es nicht. Jeder darf Gott so loben und anbeten, wie er es für ihn angemessen findet. Auch hier bei den Hirten und bei den Weisen waren ganz unterschiedliche Vorgehensweisen. Die Hirten kamen, sahen und staunten einfach nur. Das war ihre Anbetung. Später kamen die Weisen und sie knieten, sie legten sich zu Füßen Jesu. So beteten sie Jesus an. Anbetung ist, Jesus zum Mittelpunkt meines Lebens zu machen und alle Bereiche danach auszurichten. Anbetung heißt auch, Gott gegenüber gehorsam zu sein. Die Anweisung, auch wenn ich sie manchmal jetzt noch nicht verstehe und mich auch vielleicht nicht danach fühle, Sachen zu tun, die ich in Gottes Wort lese oder von ihm gehört habe. Lobpreis und Anbetung ist eine Entscheidung und sie hängt nicht von meinen emotionalen Empfinden ab oder von meiner begebenen Situation. In der Apostelgeschichte gibt es eine Situation, Apostelgeschichte 16, Vers 23 bis 25, da sitzen Silas und Paulus im Gefängnis und da steht Folgendes: Und als sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie die beiden ins Gefängnis und befahlen dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Diese warfen sie, als er solchen Befehl empfangen hatte, in das innere Gefängnis und befestigten ihre Füße im Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobsangen Gott und die Gefangenen hörten ihnen zu. Meint ihr, dass dieser Ort da im Gefängnis der richtige Platz war, um Gott zu loben und anzubeten um Mitternacht? War das die richtigste, perfekte Zeit, um Gott zu loben und anzubeten? Anbetung Gottes bewirkt, dass wir unseren Blick auf das Wesentliche konzentrieren. Wie ich gesagt habe, es kommt nicht auf mein Empfinden oder den Ort an, sondern ich kann Gott überall anbeten, auch wie Silas und Paulus um Mitternacht im tiefsten Gefängnis. Wer sich Gott ganz ausliefert, ihm vertraut und ihm alles gibt, der darf diesen tiefen inneren Frieden und die Geborgenheit in ihm finden. Und der kann dann auch in der tiefsten Zelle Gott loben und preisen. Anbetung ist also eine Entscheidung, Gott durch mein Leben zu ehren. Und Anbetung ist somit also eine Herzenssache, meine Liebe zu Jesus und meine Hingabe an ihn. Ich beuge mich vor ihm demütig und gebe ihm alles hin. Ich stelle ihm alles zur Verfügung, mein ganzes Leben, und drücke meine Gefühle und meine Gedanken in Worte oder in Lieder oder Taten aus. Und ich möchte euch hier heute Morgen auch sagen, Gott ist immer derselbe und der gleiche, von heute bis in alle Ewigkeit. Er ist nie weit weg. Es hängt auch immer wieder an uns, selber aktiv zu werden, ihn zu suchen, ihm nah zu sein. Und das ist unabhängig von dem, wie du dich fühlst. Daher ermute ich dich, sing ihn immer wieder Lieder zum Lob und zur Ehre. Lies immer wieder in der Bibel Gottes Wort und mach dir bewusst, wer Gott ist. Und dann wirst du am Ende auch etwas spüren und fühlen. Dann gibt es da vielleicht eine Reaktion des inneren Friedens und der Dankbarkeit Gott gegenüber. In Jakobus 4, Vers 8 heißt es: Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Und das wünsche ich uns allen, auch in dieser Advents- und Vorweihnachtszeit, dass wir uns immer wieder auf Jesus ganz bewusst ausrichten. Dass wir ihm begegnen, in der Stille, im Lauten, im Trubel, dort, wo wir sind. Und dass wir ihn anbeten, dass wir ihn loben und preisen, mit unserem Körper, so wie es für uns passt, mit unserer Stimme, aber auch mit unserem ganzen Leben. Amen. Ich möchte noch beten. Gott, du bist groß und du bist faszinierend und ich danke dir dafür, dass wir jetzt bald Weihnachten feiern dürfen, dass du deinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde geschickt hast, der mit und unter uns gelebt hat und das ist immer wieder für mich begeisternd davon, Jesus, dir zu lernen, wie du die Beziehung zu deinem Vater gepflegt hast, was dir alles so wichtig gewesen ist. Und wir loben und preisen dich, Jesus, für das, was du für uns getan hast. Wir wollen dich anbeten, weil dir alle Ehre und aller Lob gehört. Du bist der Weg zum himmlischen Vater. Und wir wollen dich dafür anbeten, wir wollen dich loben und preisen, weil dir alle Anbetung gehört. Danke, dass wir heute Morgen das hier auch im Gottesdienst feiern dürfen. Danke, dass wir zusammenkommen dürfen als Kinder, als Freunde, als Geschöpfe von dir. Und aus dieser Dankbarkeit heraus wollen wir dir auch gerne die kommenden Lieder zusingen. Singen, wer du bist und was du für uns getan hast. Amen. Ich lade euch ein,